Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu Radio 1, zu Hörbar Rust, einer Radiosendung. Sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 oder wann immer Sie möchten, als Podcast über die ARD Audiothek oder YouTube oder alle anderen Podcast-Plattformen, die Ihnen bekannt sind. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter Mensch und hat sich die Mühe gemacht, 8 Songs aus seinem Leben herauszusuchen, die in irgendeiner Weise von Bedeutung sind. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, kommt darin um, heißt es. Diese zynische These wurde erstaunlicherweise schon vor Social Media verfasst. Und das will was heißen. Denn wir wissen es alle. Wer heute klare Kante zeigt in irgendeine Richtung oder wer heute daneben liegt, wer sich heute Fehler leistet, der wird vom Staubsaugerrohr des Shitstorms aufgesogen und vielleicht nie mehr ausgespuckt. Die ehemalige FDP-Spitzenkandidatin Silvana Koch-Merin hatte mehrere dieser Momente, privat und öffentlich. Die Mutter dreier Töchter musste sich zu Plagiatsvorwürfen äußern und trat als Vizepräsidentin des EU-Parlaments zurück. Koch-Merin, Jahrgang 1970, sprach sich für einen neuen Feminismus und gegen die Burka aus und bekam jeweils Gegenwind. Na klar. Die Wuppertalerin galt als offensiv und selbstsicher, aber offenbar nicht selbstsicher genug, um sich auch gegen verbale und physische Anzüglichkeiten ehemaliger Kollegen zu wehren. Dieses Thema kommt nun endlich in einem Buch zur Sprache. Es heißt »Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin«. Ein Titel, den die 51-Jährige ihrer Brustkrebserkrankung abgerungen hat.
Herzlich willkommen, Silvana Koch-Merin. Wir haben sind uns schon mal begegnet, haben uns gerade vorgenommen, dass wir uns duzen. Immerhin sind wir in meiner Wohnung und nehmen das hier auf. Also herzlich willkommen hier im Studio.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Es gehört, glaube ich, ganz schön viel Mut dazu. Ich weiß gar nicht warum, in meiner Vorstellung aber, du hast deinen Führerschein in Lusaka gemacht, der Hauptstadt von Sambia. Wie alt warst du da?
Da war ich 17 Jahre alt und war von Abenteuerlust geplagt und bin dann alleine, das war damals vor Internet, vor Mobiltelefon, nach Sambia, um mal zu gucken, wie das so ist als 17-Jährige allein in Afrika. Also wenn ich mir vorstelle, dass eine ähnliche Idee hätte meine 17-jährige Tochter, ich würde, glaube ich, mit den Zähnen klappern und wäre einigermaßen verzweifelt, was jetzt zu tun ist.
Bist du ausgestiegen oder hast du das während der Sommerferien gemacht?
Das habe ich während der Sommerferien gemacht.
Wobei dir der Kontinent nicht fremd war.
Das stimmt, als kleines Kind, also vor Einschulung, haben meine Eltern in Marokko und im Sudan gelebt und kurz nach meiner Geburt ich dann eben auch in Marokko und dann so Kindergartenalter im Sudan und dann sind wir nach Köln, nach Deutschland gezogen.
Mhm. Ist jetzt wahrscheinlich Küchenpsychologie, aber würdest du sagen, dass diese ersten Jahre deines Lebens in Ländern, die mit anderen Temperaturen, anderen Düften, anderen Farben, einer anderen Kultur, inwieweit glaubst du, hat das deine Sinne zumindest beeinflusst, wenn vielleicht sogar geschärft?
Ich glaube schon, dass das was gemacht hat. Es gibt ja auch in diesen vielen Baby-Ratgebern, dass man zum Beispiel eine bestimmte Musik immer spielen soll, die dann beruhigen soll, wenn das Kind auf der Welt ist. Also da gibt es ja schon diesen Zusammenhang. Und bei mir ist es so, in Marokko lebten meine Eltern in einem Haus direkt neben der größten Moschee von Rabat. Und wenn ich ein Muezzin singen höre, ist das irgendwie ein Heimatgefühl. Ist das ganz merkwürdig, weil hier natürlich in Deutschland oder auch in Belgien das sehr wenig vorkommt. Aber wenn ich dann die Gelegenheit hatte, in solchen Ländern zu sein, fand ich das als Geräuschkulisse zum Beispiel irgendwie vertraut.
Du lebst mit deiner Familie seit vielen Jahren, ich glaube seit 97 schon in Brüssel.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Hast 3 Töchter, die auch in einem Alter sind, wo du viele Erfahrungen in alle Richtungen wahrscheinlich gemacht hast? Also sind jetzt alle durch die Pubertät oder ist eine ist noch etwas
also
jünger,
glaube
ich, ne?
Also eine ist noch 14, die ist noch gerade so voll drin. Mhm. Die anderen mit 17 und 19, man sieht das Licht am Ende des Tunnels. Nein, es sind wunderbare Zeiten, es ist ganz, ganz spannend, die Kinder so kennenzulernen. Es gehört ja auch dazu, dass die Eltern Widerstand geben und hinterfragen und kritisieren. Also es ist eine spannende Zeit mit Kindern.
Und du lebst nicht allein, du hast einen Mann, der ist Ire und den lernt die Leserin, der Leser in dem Buch auch ein bisschen besser kennen. Zu den beeindruckendsten Sachen seines Settings, wenn man so will, gehört, dass er über 20 Cousinen und Cousins ersten Grades hat. Das heißt, so Familienfeiern kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich sowas noch nie erlebt habe, aber wahrscheinlich geht es da hoch her.
Das sind so wirklich diese irischen Clanstrukturen, ja? Also dass es ganz normal ist, dass man 4, 5, 6 Kinder hat und der Generation seiner Eltern eben nochmal mehr und dadurch ergeben sich dann diese gigantischen Zahlen von Familienmitgliedern und für meine Kinder, also meine Familie hier in Deutschland ist ja so unsere, mit 3 Kindern gilt man jetzt schon als Großfamilie, ja. Also 2 Brüder plus ich war Großfamilie. Das ist dann Kleinfamilie in Irland. Und so deshalb jedes Mal, wenn wir hinkommen, entdecken die neue Familienmitglieder, weil sozusagen dann seine Cousins, Cousinen dann ja auch jetzt wieder Kinder haben. Also es ist sehr unübersichtlich, aber es macht Riesenspaß.
Trägt man da Namensschilder?
Nein, so die ganz. Heißen ja alle James.
Also, okay, ja gut. Selbst die Mädchen. Aber das finde ich, das ist dann schon wieder sehr emanzipiert.
Sehr progressiv, oder?
Das ist uns keine Unterschiede. Nightmares on Wax hast du mitgebracht. Les Nuits. Das ist ein, ich kenne das Album ein bisschen, das ist ein sehr entspanntes Album und das hat so ein, man könnte sagen, es ist ein Kiffer-Album, oder?
Stimmt.
Smoker's Delight auch ein bisschen?
Ganz genau. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht mal eine Zigarette jemals versucht.
Nicht mal inhaliert.
Also höchstens passiv rauchen, weil meine Mutter passionierte Raucherin ist seit ihrem 15. Lebensjahr. Insofern habe ich da wahrscheinlich mitgeraucht, aber ich selbst habe nie irgendwas geraucht. Das hört sich jetzt super langweilig an. Ich weiß gerade, wenn wir in Deutschland demnächst alles legalisieren, aber ich fand die Musik eben sehr entspannt und vielleicht manche Leute sind vielleicht irgendwie auch manchmal naturally high sozusagen.
Silvana Koch-Merin ist heute hier. Sie ist die Vorsitzende der Stiftung oder des Netzwerks Women Political Leaders, das Frauen in politischen Führungspositionen hilft oder beziehungsweise Frauen hilft, in Führungspositionen zu kommen und überhaupt zu netzwerken. Dazu kommen wir später noch. Erstmal vielleicht zu dem Buch. Wir haben im Vorfeld schon mal kurz gesprochen, bevor das Mikrofon offen war. Weil es ist ja ein sehr, sehr ungewöhnlicher Titel. Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, in diesem Jahr erschienen, ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten. Wahrscheinlich hast du damals, als du dir überlegt hast, dass du das aufschreiben möchtest, noch gar nicht bedacht, wie viele Alltags- und Weltängste jetzt noch hinzukommen. Also ein paar sind drin, das ist wahrscheinlich auch aktualisiert worden noch, aber hättest du gedacht, als du angefangen hast zu schreiben, dass wir uns als Gesellschaft an so einem Punkt jetzt hier auch in diesem Land befinden?
Vieles war absolut nicht vorhersehbar, ganz klar. Also dass wir in einem Krieg stecken würden, der uns zu einer wieder völlig neuen Dimension von Angst bringt. Das haben wir damals nicht absehen können, als wir das Buch begannen. Das war im Oktober vergangenen Jahres.
Du hast es geschrieben mit Uli Hauser, einem Journalisten, einem befreundeten Journalisten.
Genau, sozusagen entfernt befreundet. Inzwischen kennen wir uns natürlich sehr gut nach so einer sehr intensiven Arbeitszeit an so einem Buch. Wir haben das begonnen im Oktober 2020 daran zu schreiben und da gab es natürlich schon viele Themen, die große Themen sind, die Angst machen. Wir kamen gerade aus Covid und
wir sind noch in Covid.
Ja, jetzt fühlt sich aber irgendwie
anders an. Ja, was ist so lustig, dass Leute immer sagen, in Corona-Zeiten.
Ja, ich glaube, das Eingesperrtsein war der große Unterschied und dieses auch wir wussten ja noch gar nicht, wir wissen ja jetzt ein bisschen mehr und das kommt dann ja auch auf dieses Angstzerlegen-Thema. Wir wissen ja jetzt ein bisschen mehr, welche Maßnahmen können uns etwas schützen. Es gibt Es gibt Impfstoffe, die auch etwas schützen. Es gibt eine Immunität, weil eben, und auch Erfahrungen, weil manche schon eben dann einmal, zweimal, dreimal an Covid erkrankt sind. Also es hat ja schon etwas mehr Hand und Fuß. Und ich glaube, in dieser ersten Covid-Zeit, dieses diffuse, dieser Nebel von Angst und dann eingesperrt sein, nicht mit anderen reden können, das, glaube ich, hat uns alle mit dieser Zerbrechlichkeit von Leben nochmal ganz anders begegnen lassen. So, und dann die Klimakrise. Ich meine, nach diesem Sommer jetzt wissen wir alle, das ist jetzt nicht irgendwie, ein paar Leute denken das und andere denken es nicht und man kann sich vielleicht auf einen Kompromiss einigen. Nee, sie ist da und es trifft uns alle. So, und das war schon konkret für uns, und dass dann der Krieg noch dazu kam. Und warum das Thema Angst? Und es soll kein Buch sein, das Angst macht, im Gegenteil. Es soll eines sein, was Mut macht, nämlich dass dann sagen, wir als Menschen, wir können was mit Angst machen. Angst hilft uns auch, und Angst hat auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende uns ja auch dazu gebracht, dass wir vieles in Angriff genommen haben und Probleme gelöst haben. Und was wir bei Covid so schnell geschafft haben, das ist ja auch durch Angst angetrieben gewesen. Und es ist ja dann in gewisser Weise auch zu einer Erfolgsgeschichte geworden.
Das klingt natürlich in der Theorie immer so, dass man denkt, och, das ist ja eigentlich ganz praktisch, dass wir Angst haben. Und wahrscheinlich ist es evolutionär genau auch so angelegt. Ne? Klar, wir müssen Angst haben, sonst rennen wir nicht weg, wenn der Bär kommt. Wir sollten Angst haben zwischendurch, um auch nicht die falschen Sachen zu essen oder zu viel zu trinken, weil wir vor den Folgen Angst haben. Was weiß ich, Angst lässt sich sicherlich auf vieles Positive auch unterm Strich herunterbrechen. Letztlich ist einer der Aspekte, den du ansprichst, ja auch die Notwendigkeit, durch diese Angst eben, das ist auch gerade schon gesagt, Dinge zu verändern. Wir müssen auf Sachen anders reagieren plötzlich. Wir können nicht so verharren wir hatten ja hier irgendwie wir haben ein ziemliches Luxusleben, aber die Menschen mögen ja nicht unbedingt Veränderung. Wir mögen keine Veränderung.
Also ich glaube, eine Veränderung, die einen weniger Angst vor Angst haben lässt, ist eine Veränderung, die, glaube ich, jeder gerne hätte. Also das ist ja auch dieses, was wollen wir eigentlich ändern? Was haben wir eigentlich als Möglichkeit? Also weder du noch ich können eine Lösung für Covid finden, können die Klimakrise beenden, können den Krieg von Russland gegen die Ukraine beenden. Wir können was bei uns ändern. Und ich glaube, das ist das, was ich für mich gelernt habe und was mich sehr, sehr befreit hat. Denn als ich mich mit einer Angst konfrontiert sah, die ich überhaupt nicht bewältigen konnte und wo ich echt dann so, boah, das war's jetzt, dann rauszufinden, ich kann trotzdem weitermachen und ich kann Techniken lernen, ich kann mir auch mit anderen eben Hilfe suchen. Das war eine große Befreiung und ein tolles Lernen.
Was mir an dem Buch gefallen hat, bei all dem, was du aufzählst und beschreibst, ist, dass herauskommt, dass man in der Angst, dass du auch in der Angst auf dich allein sozusagen zurückgeworfen bist. Also du hast ein Netz gehabt, weil ich will darauf hinaus, du hast drei Töchter, ihr seid eine tolle Familie, die Ehe mit deinem Mann, soweit man das von außen als Leserin, als Leser beurteilen kann, das ist ein schöner Mikrokosmos. Du hast Freundinnen und Freunde, also du bist jemand, der aufgefangen wird. Und trotzdem wird spürbar, dass das, was du erlebt hast, auf uns alle, Männer wie Frauen, wie divers, herunterzubrechen ist, wenn es einem passiert. Denn wir müssen damit allein klarkommen. Es ist schön, wenn jemand dich in den Arm nimmt und sagt, ich liebe dich oder du musst da nicht allein durch und ich helfe dir. Aber dieses Aufwachen und das Einschlafen und dieses Gefühl, bei einem Arzt, bei einer Ärztin zu sitzen, das bleibt ja doch. Und die Panik oder die Angst, die sich da ihren Weg sucht. Du hast auch von Panikattacken gesprochen. Hast du die noch manchmal?
Also aber ich bin denen nicht mehr so ausgeliefert, wie es am Anfang der Fall war. Und das stimmt, natürlich muss man, also was du beschreibst, dass in vielem letztendlich dann man doch alleine ist. Aber dieses sich mitteilen, also das Teilen der eigenen Gefühle, oder auch mal zu sagen, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, das hat mir früher das fand ich sehr, sehr schwer, das zu sagen, weil es für mich auch so ein Eingeständnis von Schwäche und irgendwie, das passt jetzt aber nicht weder zu meinem Selbstbild noch zu dem, was ich dachte, was andere von mir erwarten. Ob die das tatsächlich erwarteten, weiß ich ja gar nicht. Aber man macht sich ja so seine eigenen Vorstellungen. Und dann zu sagen, ich kann jetzt einfach nicht mehr, kannst du mir helfen? Und dann auf eben sozusagen nicht nur die üblichen Verdächtigen, die du beschrieben hast, die wunderbar sind, sondern eben so viel Positives von anderen Menschen zu erleben. Und das ist eben, glaube ich, ein Erlebnis, was einen sehr bestärkt und eben dieses Mitteilen der eigenen Sorgen, weil Menschen sind ja soziale Wesen und wollen ja auch helfen. Also
das glaube ich zum Beispiel auch. Also was die Beobachtung, die ich immer wieder mache, es heißt so, ja, die Welt ist so, die Leute sind nicht hilfsbereit und rücksichtslos. Ja, leider denke ich das tatsächlich in einer Stadt wie Berlin gerade. Aber ich finde auch, wenn Menschen häufiger mal proaktiv um Hilfe bitten würden, egal ob es Tür aufhalten, mal kurz die schwere Plastiktüte oder dies oder das, auch wildfremde Menschen auf der Straße sind in der Regel sehr schnell bereit, einem zu helfen. Würden aber vielleicht nicht mehr von sich aus auf einen zukommen, weil dieses Wort der Übergriffigkeit, ich wollte sie nicht, nein, nicht, dass sie denken, ich möchte sie belästigen, aber kann ich ihnen helfen? Das macht keiner oder die wenigsten Menschen. Und ich denke, man sollte das häufiger mal wieder probieren, denn ich glaube, die Erfahrungen, die Menschen machen, sind durchaus eher positiv. Wie du schon sagst, ich glaube, dass Menschen das eigentlich von sich aus sehr gerne machen. Never give up. Jetzt weiß ich nicht, heißt die Band CI?
Mhm. Die heißt CI und es ist für mich so ein Lied, was mein Mann ziemlich gut beschreibt. Der war an einem Flughafen und wollte, glaube ich, nach Hause fliegen, nach Irland. Und der Flug wurde verspätet, 30 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und viele Leute werden eigentlich wütend und denken sich, ach, was für ein Mist, also was für ein Service und alles unmöglich. Und dann saßen da so für ihn interessant aussehende Leute rum und er ist mit denen ins Gespräch gekommen. Das war dann diese Band, die sind so Urväter von Reggae-Musik und die haben sich angefreundet, sind seitdem in Kontakt und wir hören die Musik regelmäßig zu Hause. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von dieser Art von Musik, aber es gehört jetzt irgendwie so auch so ein bisschen zur Lebensphilosophie. Ja. Manchmal kommen ganz spannende Sachen aus einer Situation raus, wo man eigentlich erstmal denkt, das ist nervig. This one is coming straight from the heart. I never give up, I never give up, never give up, oh no. Never give up, never give up, I'm gonna never give up, oh no. I never give up, never give up, never give up, oh no. Never give up. Never give up, I'm gonna never give up. No, no. Love, unconditional. She love me forever like the great God above me. Come on, love, 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 unconditional. Die ehemalige FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin ist heute hier zu Gast. Sie hat das Buch geschrieben, Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten. Und bevor wir vielleicht ein bisschen in deine Biografie einsteigen, der Punkt, an dem wir jetzt gerade waren, ich will auch darauf hinaus, dass du vielleicht mit deiner Geschichte Leuten ein bisschen Mut machst, die das Buch jetzt noch nicht kennen. Wahrscheinlich wird es ein paar Leute gehen, die sagen, ja, aber ich bin allein, ich habe das nicht, ich habe die Familie nicht. Es ist sicherlich einfacher machbar, mit Ängsten klarzukommen, wenn man so eingebettet ist. Und dann ist da diese Barbara, die du gar nicht kanntest und die dir eine ganz wertvolle Freundin und Ratgeberin und Begleiterin geworden ist, kurz nach deiner Krebsdiagnose. Kannst du davon erzählen? Unbedingt. Barbara ist sowas wie meine Krebsschwester geworden. Wir haben uns auch so gegenseitig ein bisschen so genannt. Und ich kannte sie in der Tat überhaupt gar nicht. Ich habe einer Nachbarin erzählt, wie ich wahnsinnige Angst habe vor Chemotherapie. Was wird passieren? Das ist ja auch, ich war immer gesund. Es gibt auch keine Krebsgeschichte in meiner Familie. Also ich wusste auch nicht, wo gucken sozusagen. Wer hatte das schon mal gemacht? Und dann sagt sie, hör mal, ruf Barbara an. Die macht schon gerade ein paar Wochen Chemotherapie.
Das war ihre Freundin oder wer war, also die Freundin deiner Nachbarin?
Das ist eine Freundin meiner Nachbarin, die ich aber vorher nie kennengelernt hatte und dann auch nur den Vornamen wusste und die Telefonnummer hatte. Und ich habe dann so ein paar Mal auf den Zettel immer wieder geguckt und irgendwann habe ich mir dann Herz gefasst und sie angerufen. Und das war ganz wunderbar. Die hat mir gesagt, welche Farbe hat das Medikament, wie lange dauert das, was für Geräusche machen die Maschinen. Mm. Also das so konkret gemacht und hat dann auch erzählt, was sie dann immer am Tag vorher, also vor dieser wöchentlichen Gabe macht und dann eben auch dann an dem Tag selbst, wie es ihr dann geht, sodass es für mich irgendwie fassbarer war. Es bekam eine Kontur und dadurch hatte ich dann schon eine bessere Herangehensweise. Und das war ganz toll. Wir haben ganz oft miteinander telefoniert und irgendwann uns dann auch mal getroffen. Und da hatten wir das Gefühl, wir kennen uns schon ganz, ganz gut.
Mir hat diese Geschichte mit Barbara als Leserin sehr geholfen, denn ich gehöre zu den Menschen, die es natürlich gut meinen und dann möglicherweise vielleicht zu weit gehen, wenn sie Hilfe anbieten oder so. Ich spüre manchmal nicht, wo da diese Grenze ist, ja. Und du hast deine Krebsdiagnose, die 2019, glaube ich, kam, Brustkrebs.
Ja. Mhm.
Erstmal sehr für dich behalten. Also du hast deinen Mann eingeweiht, aber deine Kinder auch erst später. Es ging dir da und deine beste Freundin, klar. Aber auch aus dem Gedanken heraus, dass du geschrieben hast, du hättest es nicht ertragen, von allen Leuten irgendwelche Ratschläge zu bekommen. Als jemand, der gesund ist, denkt man natürlich immer, ist doch super, je mehr Ratschläge da kommen, dann gehst du noch zu dem Arzt und liest du noch das Buch und vielleicht könntest du dieses Gefühl genauer beschreiben, denn Barbara war für dich dieser Moment, proaktiv auf jemanden zuzugehen, als du merktest, jetzt ist der Zeitpunkt da, offenbar.
Ganz genau. Und bei Barbara war für mich auch der Punkt, dass ich wusste, sie weiß, worüber sie spricht. Sie ist ja genau da gerade selbst drin. Und das hört sich jetzt so ein bisschen gemein, dass man sagt, wenn jemand nicht im Krebs hat, weiß er oder sie vielleicht nicht so gut, wie man sich da fühlt. Das ist ja auch bei der Ärztin für mich eine solche Erleichterung, dass sie selbst früher auch Brustkrebs hatte und also sich auch so gut hineinversetzen konnte in all das, was dann im Kopf, im Körper vorgeht. Meine sozusagen Reserviertheit gegenüber den vielen Ratschlägen war auch, weil ich ja wusste, sie meinen es ja gut und die wollen ja alle nur helfen. Aber manche Vorschläge sind so ab von dem, was möglich ist oder was auch tatsächlich mir helfen würde. Und dann irgendwie immer freundlich zu bleiben und dann quasi den anderen mitzutrösten, weil ich es nicht mache, ist dann nochmal anstrengend. Ja. Also es ist nicht so ganz einfach zu sagen, du ja, du nein. Ich glaube, es muss man selbst dann auch dieses Selbstvertrauen finden, zu entscheiden, was hilft mir und was tut mir gut.
Es soll ja nicht das Plädoyer umgekehrt dafür sein, dass Menschen sagen, ach so, ja, dann biete ich meine Hilfe nicht mehr an, dann gebe ich keine Ratschläge mehr. Das soll es ja auch nicht sein. Also geht es vielleicht darum, ein bisschen tapferer zu sein auf der Seite der Wohlmeinenden und möglicherweise auch mal mit einer Zurückweisung klarzukommen. Danke, nein oder um dann nicht beleidigt zu sein. Denn das ist ja wieder ein neuer Erwartungsdruck, der entsteht, ne?
Ja, also das meinen wir mit einem offenen Umgang, dass man sich gegenseitig eben mitteilt, dass man sagt, das tut mir gut, das hilft mir gerade nicht und bitte nimm es mir nicht übel. Ich weiß, es kommt von, so wie auch meine Freundin Kerstin, die ich in dem Buch beschreibe, die Dinge ganz genau auf den Punkt bringt, aber manchmal ist es in dem Moment, erschlägt einen so grad. Aber sie meint es immer mit Liebe und das weiß ich, weil sie eine sehr gute Freundin ist. Und bei anderen weiß man es vielleicht nicht. Da muss man sich dann in einem sehr respektvollen und, finde ich, auch freundlichen Ton sagen, das hilft und das jetzt gerade nicht so.
Und ich möchte an dieser Stelle auf eine App hinweisen, über die wir auch schon mal gesprochen haben in der Sendung mit Christopher van Dalen, das weiß ich noch, ich glaube, es ist so anderthalb Jahre her. Yes, we can, sir. Wenn Sie betroffen sein sollten, entweder als jemand, der selbst Krebs hat oder hatte oder Angst hat, Krebs zu bekommen, oder wenn Sie zu den Angehörigen einer Krebskranken oder eines Krebskranken gehören und sich irgendwie allein fühlen, sich orientieren möchten, es gibt eine App, die heißt Yes, We Cancer. Da findet auch jedes Jahr eine Messe statt. Auf jeden Fall ist es ein Austausch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da sollten Sie auf jeden Fall jemanden finden, mit dem Sie sprechen, schreiben oder sich treffen können. So, Music. Und zwar, jetzt kommen die Eltern ins Spiel. Wir haben sie ja schon ein bisschen vorgestellt. Deine Mutter war Lehrerin. Und dein Vater war Journalist, glaube ich, ne? Der hat sich dann in den Auswärtigen Dienst versetzen lassen, daher diese Reisen.
Ganz genau. Journalist und dann einige Jahre im Auswärtigen Dienst und beim Ministerium für internationale Zusammenarbeit. Deswegen auch die Jahre in Afrika.
Und Pata Pata steht für noch für Afrika oder schon wieder zurück in Köln?
Beides. Meine Eltern haben viel Musik auch aus der Zeit mitgebracht. Auch einiges an sozusagen afrikanischer Musik, die es nicht in Europa oder in den Norden geschafft haben. Mhm. Pata Pata und Miriam Makeba ist dann ja auch hier bekannt. Und das haben sie immer wieder auch zu Hause gehört.
Die Hörbarust gibt es immer sonntags von 14 bis 16 Uhr auf Radio 1. Und sobald die Sendung ausgestrahlt wurde, wird sie für die Ewigkeit archiviert als Podcast. Da finden Sie auch Gespräche, also auf den Podcast-Portalen oder in der ARD-Audiothek mit René Polesch, Senta Berger, Ursula Werner, Micky Beisenherz, Franziska Knost, Luisa Neubauer, Helge Schneider, Jan Delay, Stefanie Heinzmann, Kurs, El Hotzo, Christian Ulmen, Uschi Brüning und so weiter und so fort. Also sehr, sehr unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Heute ist die frühere FDP-Europaabgeordnete und FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin hier zu Gast. Dieser Name ist ja an sich schon eine kleine Familiengeschichte. Wie kam es zu dem?
Merin ist ein ganz kleines Dörfchen in der Nähe von Stendal und Stendal wiederum ist in der Nähe von Magdeburg. Und da kamen väterlicherseits so quasi alle her. Und es gibt nun sehr viele Kochs auf dieser Welt. Und es waren meist Pfarrer.
Und viele Köche verderben den Braten.
Auch das.
Und wer sich in einer billigen Pointe verstrickt auch noch.
Da weiß man gar nicht mehr wieder zurück.
Der kommt da gar nicht mehr raus.
Das ist wirklich. Merin ist sehr, sehr, ein sehr sehenswertes kleines Örtchen. Es hat einen schönen Pferdehof. Also für alle, die mal nicht wissen, was sie am Wochenende so machen wollen.
Aus München fliegen sie nach Merin.
Also Merin hat als besonderes Merkmal, zusätzlich zu diesem kleinen, schönen historischen Ortskern, hat als Merkmal, dass es der wohl in Deutschland am weitesten von jeder Autobahn entfernte Ort ist. Also insofern ist ein echtes Kleinod.
Vor allen Dingen die Teenager in Merin finden das richtig gut. Toll. So, dann, das ist vom Urgroßvater, glaube ich. Der Großvater war... Das habe ich in so ganz alten Unterlagen gefunden, weil wir sind uns vor 15 Jahren, glaube ich, schon mal begegnet. Und damals habe ich offenbar ein Interview gelesen, dass dein Großvater ein Selfmade-Mann, Geschäftsmann war in Wuppertal und da was aufgebaut hat, glaube ich. Ne?
Das war der mütterliche Großvater. Der väterliche, der war dann auch in Wuppertal, deswegen haben meine Eltern sich dort auch kennenlernen können, als Pfarrer. Die sind so bei der Pfarrerschiene geblieben. Und mütterlicherseits, genau, der war dann der Unternehmer.
Aber geschäftstüchtig warst du sehr früh. Du hast mit 8 selbstgemalte Bilder auf dem Flohmarkt verkauft, habe ich gelesen.
Das stimmt, weil meine Eltern so auf diesem Trip waren auf gar keinen Fall Barbie-Puppen. Und es war aber so, dass alle meine Freundinnen Barbies hatten. Und da dachte ich so, wie schaffe ich das jetzt? Also ich musste irgendwie Geld selbst verdienen und dachte... Ich war zwar keine begnadete Künstlerin, aber ich glaube so das Mitleid anderer, die sagten, weil meine Freundin mit ihren Barbies da standen und ich ohne und es war also ganz klar, auch das ist das Ziel. Also ich habe dann ein paar Bilder verkaufen können und konnte mir dann eine kaufen.
Erinnerst du dich noch an die Motive? Weil ich als Kind hatte so Motivphasen.
Ich hatte auch Phasen, das stimmt. Also ich hatte mal eine Phase, wo ich total fasziniert von allem, was altes Ägypten war.
Oh.
Und habe dann so...
Hast du so Mumien, so...
Genau, aber mit irgendwie einer runden Knollennase. Total, wie die da drauf kam, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hab noch nie irgendwie... Aber ich hatte so eine runde Nase und dann so in der Silhouette, also so von der Seite eben diese ägyptischen Figuren.
Die Ägypter
Figuren.
Sind ja auch eine Zeit lang nur seitwärts gegangen, mhm. ne? Walk ja. like an Egypt.
Und schon wieder.
Wieder so super Witz. Was ist los, der Hammer hier.
Ja, du hast dir dann davon eine Barbie gekauft, oder?
Ja.
Und das Interessante ist ja, dass du sehr schnell rein äußerlich bist du ja voll, deine armen Eltern, die wahrscheinlich gedacht haben, sie haben so ein Rappelkiste-Mädchen, dem sie so einen leicht asymmetrischen Pony schneiden können und dann ist da so ein...
Hattest du?
Mhm.
Ich hatte Kordlatzhosen und asymmetrischem Kurzerschnitt. Mhm.
Gut, aber ja. dieser höheren Bestimmung konntest du nicht entgehen. Du bist diese hochgewachsene, langbeinige, so mit den langen blonden Haaren, du bist die geworden, in die sich wahrscheinlich ganz viele Jungs verliebt haben. Das ist sicherlich nicht nur angenehm, kann ich mir vorstellen. Du bist sehr schnell sehr groß geworden.
In der Tat war ich ziemlich bald die Größte in der Klasse und das ist nicht immer einfach, denn die anderen sind dann irgendwann nachgewachsen, aber ich war mit so 15,5, 16 war ich so groß, wie ich jetzt groß bin, also so 1,84, 1,85 und die anderen waren alle definitiv kleiner und das ist dann schon mal komisch, vor allem, weil man halt nie unauffällig ist. Mhm. Und klar, dass dann, also ich meine, ich konnte früher irgendwie abends ausgehen, weil ich für älter eingeschätzt wurde, das war gut. Aber mal sich irgendwo versuchen zu drücken vor was weiß ich, einem 1000-Meter-Lauf oder so, das war nicht so das, was ich mochte in der Schule, ging nicht, weil ich war halt immer sichtbar.
Mädchen, die schnell wachsen, versuchen sich aber zu ducken. Hast du dich manchmal, also hieß es so, steh gerade oder so, weil sie sich manchmal ein bisschen kleiner machen, den Kopf ein bisschen einziehen, ein bisschen gebeugt gehen? Hast du das an dir selbst beobachtet oder bist du mit deiner Größe ansonsten im Frieden gewesen?
Natürlich hatte ich solche Wünsche, dass ich auch so einfach nur so sein wollte, wie die meisten meiner Freundinnen, die einfach so 10, 15 Zentimeter kleiner waren zu dem Zeitpunkt. Ich habe von meinen Eltern, die beide auch ziemlich groß waren, immer gesagt bekommen, hör mal, es ist ganz egal, wie groß jemand ist oder klein jemand ist. Es wichtig ist die innere Haltung und die spiegelt sich darin wieder, was für eine äußere Haltung du einnimmst. Und das war...
Konntest du das so, das ist ja was schon, ich will jetzt nicht sagen intellektuell, aber es ist ja, ja, das leuchtet vielleicht ein, aber wenn man das Gefühl hat, nicht dazuzugehören, ist es irgendwie doof. Es fühlt sich nach wie vor blöd an.
Also ich bin ein großer Fan von so, von Motivationssätzen und so Leitsätzen und sich auch Dinge immer wieder sagen und bis sie dann die eigene gefühlte Realität werden. Und das funktioniert oft, nicht immer. Also ich sage mir immer, mein Hund ist super erzogen und er ist es einfach nicht. Da hilft die Selbstmotivation nicht. Aber es gibt Momente, also wie zum Beispiel auch bei der Krebserkrankung hat mir das sehr geholfen, dass die Ärztin mir dieses Mantra als Aufgabe mitgegeben hat, das mir immer wieder sagen sollte, du stirbst nicht an dieser Krankheit und du wirst diese Krankheit besiegen. Das habe ich oft nicht geglaubt, aber wenn man einfach so ganz simple Sätze hat, die man sich quasi so gebetsmühlenartig wiederholt, das macht was. Und das hat mir geholfen und hilft mir in verschiedenen Situationen. Und damals eben quasi so einen ersten Vorgeschmack, dass ich mir dann sagte, es ist okay, groß zu sein und es kommt auf meine Haltung an. So, und das ist, glaube ich, ein bisschen eine Durchhalteparole, aber in vielen Situationen dann schon was, wo man sich dran festhalten kann.
Es ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich und du bist ja jetzt auch nicht 2,20 Meter gewesen oder so, gar nicht. Aber ich hatte damals eine Freundin in der Schule. Deswegen weiß ich, die ist dann später Model geworden. Also die hat dann das sozusagen aus dem Fluch einen Segen gemacht. Aber während der Schulzeit war es für sie schwierig.
Also inzwischen sind ja auch viel mehr Frauen auch viel größer.
Ich meine, du bist 1,84, glaube ich, oder?
Ja, 1,84, also es ist auch nicht riesig. Mhm. Ich fühlte mich neulich mal klein, das war lustig. Da war ich irgendwo, wo scheinbar dann eine Frauenvolleyball-internationale Meisterschaft war und die Frauen waren alle größer als ich oder gleich groß. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja lustig, das Gefühl.
Okay. Deine Eltern, mag ich, ohne sie jemals kennengelernt zu haben, leben noch beide?
Meine Mutter lebt noch. Mein Vater ist 2016 verstorben.
Okay, das tut mir leid. Denn die sind offenbar, haben die dich, wir kommen später noch zu einer anderen Szene oder Situation, die du auch in deinem Buch beschreibst, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie sich da wirklich gut verhalten haben und nachahmenswert. Aber offenbar waren sie immer auch schon sehr offen, denn auch das beschreibst du, dass du dein Kinderzimmer eine Zeit lang mit einem bosnischen Mädchen geteilt hast, dass eine afghanische Familie eine Zeit lang bei euch gewohnt hat, deine Mutter kümmert sich, glaube ich, oder hat sich um syrische Geflüchtete gekümmert. Wie war das damals für dich als Mädchen? War das automatisch selbstverständlich?
Das war selbstverständlich. Als Kind, glaube ich, nimmt man ja vieles erstmal als selbstverständlich wahr, was die Eltern machen, und merkt erst so später im Leben, dass auch manches anders woanders ist. Und bei meinen Eltern war das immer so, dass plötzlich Leute bei uns auftauchten, die eine Zeit lang bei uns gewohnt haben. Meine Mutter auch als Lehrerin, zum Beispiel ein Kind, wo die Eltern gewalttätig waren, das dann ein paar Tage bei uns war, bis es da eine Regelung oder eine sichere Lösung war. Also es kam immer wieder vor, und deswegen war das auch so, dass es normal war. Uns ging es gut. Wir hatten jeder ein Kinderzimmer, und das ab und an mit jemand zu teilen, und das gehörte irgendwie so dazu.
Ging es um christliche Werte oder war das einfach wirklich Menschenliebe und Offenheit?
Ich denke, es ist vor allem Menschenliebe und Offenheit. Meine Familie, trotz sozusagen dieser Pfarrerhistorie, ist nicht sehr in der Kirche engagiert, sondern eben hat viele andere Art von Engagements gewählt, die mit Nächstenliebe wahrscheinlich, so kann man es nennen, zu tun haben.
Du hast auch früh ein Ehrenamt, glaube ich, bekleidet.
Also ich bin in der Oberstufe, also damals hieß es in der Schule. Also in den letzten Jahren der Schule habe ich mich auch engagiert mit in der Flüchtlingshilfe und bin mit Flüchtlingsfamilien, die schwer Deutsch verstehen konnten oder sprechen konnten, zum Beispiel zur Stadtverwaltung gegangen oder so diese ganzen administrativen Dinge, die gemacht werden mussten. Und um dabei zu sein, denn es ist oft so, dass das eine ganz andere Art von Gespräch ist, wenn jemand Deutsches mit dabei ist, oder eben auch ganz konkret dann zu versuchen zu übersetzen. Ich sprach damals rudimentär Französisch und ganz okay Englisch, und da konnte ich dann irgendwie manchmal so ein bisschen helfen.
Was ja nicht selbstverständlich ist und für dich spricht. Look of Love passt als Song hervorragend. ABC. Wie dürfen wir das chronologisch oder biografisch einordnen, dieses Lied?
Also Schulzeit, das war dann so, da gab es bei der Schule gab's die Coolen und die Spießer. Das wurde so ein bisschen drastisch eingeteilt. Und die Coolen, die hatten so die Popperlocken und
und das dann waren doch eigentlich die Spießer, die Popper.
Im Rückblick würde man das so sehen.
Jetzt vielleicht. Bin ich gespannt, wer die Spießer waren.
Die Spießer waren die gerne zur Schule gegangen sind, sich interessiert haben für das, was sie lernen und gute Noten hatten.
Ist das nicht, da muss ich nochmal reingerätschen. Das ist doch eigentlich wirklich schade, oder? Dass das die waren, die Nerds, oder die dann auch doof waren und einen nicht haben abschreiben lassen oder so. Aber eigentlich sollten wir ja, Bock haben auf das, was wir lernen. Eigentlich sollten alle Kinder Lust haben, oder? Also so dieses, ich habe Lust, das zu lernen.
Klar, aber ich glaube, das ist immer das Bescheuerte an so Schubladen, in die man Leute steckt und sagen kann, du bist interessiert am Lernen, du bist ein Spießer, du hast eine coole Frisur, deswegen gehörst du zu denen. Und was weiß ich, du rauchst Joints, also gehörst du nochmal in diese, also Schubladen machen die Welt kleiner und nur vermeintlich übersichtlicher. Und ich glaube, also in der Zeit war es so, ich war irgendwie, ich mochte lernen, wollte aber auch auf die Partys. Das war so ein bisschen,
du warst der Hybrid.
Ein bisschen schwierig. Und das war so, diese Art von Musik war auf den Partys, die damals so waren.
Also warst du eine Reisende?
Ja, ich glaube, ich gehörte nie so irgendwo richtig in so eine einzelne Clique-Gruppe dazu. Ohne dass ich jetzt, es hört sich jetzt irgendwie ganz so einsam, nee, Reiter auf dem Horizont
haben.
Und Sonnenuntergang und so. Also das nicht, sondern das war, ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht, aber ich weiß halt, ich wollte zu diesen Partys, ich wollte auch cool aussehen. Hat nicht so geklappt. Meine Eltern waren mit den Budgets, was Kleidung angeht, eher ein bisschen restriktiv. Und gleichzeitig wollte ich aber auch was lernen. Also ja, so war's.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die frühere FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin ist heute hier zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten. Du hast vorhin gesagt, ein Buch, das keine Angst machen soll. Du hast da einen Satz: Ich habe viel verloren, ein Kind, eine Brust, eine Karriere und viel gewonnen. Die Angst hat mich freier gemacht. Und wenn Sie jetzt erst einschalten, dann können Sie sich den ersten Part unseres Gesprächs, in dem wir schon mal über Ängste und über die Handhabung oder die mögliche Handhabung von Ängsten gesprochen haben, nochmal als Podcast anhören. Wir sind jetzt gerade rein biografisch, haben wir die Teenagerzeit. Naja, doch, die haben wir so ein bisschen mitgenommen. Wann hast du angefangen, dich aktiv politisch zu engagieren? Also das, was du durch das Ehrenamt gemacht hast, ging ja schon im Grunde in diese Richtung, aber da hättest du auch bei den Grünen landen können.
Stimmt. Ich habe aus diesem Ehrenamt heraus mir überlegt, also diese ganzen Regeln, die hier so existieren, warum muss man dieses Papier da abgeben und man darf nur dieses eine oder das andere, wer macht sowas? Das ist ja alles menschengemacht. Und dann habe ich mir in der Tat verschiedene Parteien angeschaut und fand meinem Lebensgefühl oder Lebenseinstellung am meisten entsprechend so die Idee einer liberalen Welt, wo Freiheit als großes Oberthema gilt, aber der Einzelne, die Einzelne auch sehr in der eigenen Verantwortung gefragt ist. Und das fand ich einen sehr schönen Ansatz und bin dann zu den jungen Liberalen gegangen. Das war, als ich in Hamburg begann, mein Studium zu machen. Und habe das dann ehrenamtlich immer so weitergemacht. Einige Jahre. Parteirealität ist nicht 100% der politischen Idee entsprechend. Kann man wahrscheinlich für jede Partei so sagen. Und
kannst
es
aber noch mal etwas handfester und greifbarer ausdrücken. Es ist schon verständlich gewesen, aber ich will trotzdem noch eine etwas einfachere Formulierung dafür.
Also wenn es um die Idee geht, dann glaube ich, ist es sehr schön, sich in so Debattierclubs zu treffen und dann auch vielleicht so ein bisschen abgehoben realitätsfern über Ideen zu sprechen. Wenn es dann aber um konkrete Politik geht, geht es immer um Macht und geht es darum, wer hat was zu sagen, wer ist der Chef und wer ist nicht der Chef. Und in Parteien läuft Chefsein so, dass man Leute haben muss, die einen unterstützen, die für einen wählen.
Und Mehrheiten, es geht um Mehrheiten.
Mehrheiten organisieren, wie funktioniert das? Man muss ein Versprechen machen, dem die anderen etwas abgewinnen können, mehr abgewinnen können als dem Versprechen des anderen, der anderen. So, das heißt, es geht dann um Verhandeln, um Austarieren, um Kungeln, wie das ja manchmal genannt wird. Und klar hat das dann auch noch irgendwas zu tun mit den Inhalten, um die es eigentlich geht, aber
bestenfalls ist es noch so.
Ja, es ist immer wieder der politische Anspruch, dass man dann sagt hier, also wofür sind wir in dieser Partei, warum sind wir jetzt bei den Liberalen und nicht bei den Grünen oder nicht bei der CDU oder so. Also, dass sich das unterscheidet hat und das inhaltliche Versprechen ist schon auch noch dabei. Also ich spreche jetzt nur von innerparteilicher. Um dann die Wähler, die Wahlberechtigten anzusprechen, da muss es ja sehr viel mehr wieder um die Inhalte gehen. Aber innerparteilich formieren sich dann ja so Unterstützergruppen und da kommt es eben darauf an, dass man diese Hausmacht, wird es ja genannt, dann auch pflegt und bearbeitet. Und das ist eine ganz andere Sache als eine politische Idee, darüber zu diskutieren.
Es gibt ja diese, manche sind Quereinsteiger. Oft kann man einfach von Glück reden, dass die gerade bei radikaleren Parteien, bei extremeren oder extremistischen Parteien sogar selten hochkommen. Aber manchmal passiert es eben doch. Das sind dann Rhetorikerinnen, Rhetoriker, die vielleicht nicht unbedingt diese Ochsentour durch die Turnhallen und durch die kleinen Wahllokale gemacht haben, sondern die qua Rhetorik und Charme und Charisma schnell sehr weit kommen. Und das kann ja sehr gefährlich werden. Ansonsten weiß man,
wer Politik macht, muss wirklich auch dieses Durchhaltevermögen haben. Das klingt für viele einfach sehr unsexy und das ist so schade, weil da von vornherein so viel Schwung aus der ganzen Masse genommen wird. Es gibt so viele Leute, die sich auf unterster Ebene engagieren, nachbarschaftlich, wirklich sehr, sehr regional. Und wenn sie dann den nächsten Schritt machen, merken sie schon, okay, jetzt kommen die ersten bürokratischen Hürden auch. Das ist ja in Deutschland auch so eine Sache. Und dann geht es genau, dann hört es auf, auch Spaß zu machen. Also viele Menschen landen dann nach ganz viel Euphorie und Idealismus 2 Jahre später dann wieder an so einem Punkt, wo sie sagen, nee, sorry, das tue ich mir nicht an. Aber eigentlich braucht es ja genau diese Leute. Ich glaube, es war Schäuble, der mal irgendwie so einen Bürgerrat ins Leben rufen wollte oder so. Ist da irgendwas draus geworden? Hast du das verfolgt?
Ehrlich gesagt, das habe ich nicht verfolgt. Es gibt immer mal wieder auch zum Beispiel in Brüssel genau das als Ansatz, dass man sagt, für bestimmte lokalpolitische Fragen machen wir so Gremien, wo eine Hälfte dieses Ausschusses besetzt ist, so mehr oder weniger nach Lotterieverfahren, Leute, die nicht gewählt sind, sondern verschiedene Alters- und andere Kriterien, Bevölkerungsgruppen repräsentieren und eben dann die gewählten Stadtabgeordneten und schauen, was kommen da eigentlich an Diskussionen zustande, um das eben auch so ein bisschen, wie du sagst, aufzulockern und auch mal andere Perspektiven zu bringen. Ich finde Politik auf Zeit ein ganz, ganz tolles Konzept, denn dadurch werden Politiker so ausgewählt, dass sie eben aus unterschiedlichen Erfahrungshintergründen kommen und man weiß als Politiker, das ist jetzt, hier geht es nicht um die Altersabsicherung, sondern es ist ein Mandat auf Zeit und das ist etwas, was auch dann dazu veranlasst, dann weiterzuschauen, welchen Beruf möchte ich danach weitermachen. Das ist für manche höchste Staatsämter so vorgesehen, aber auch da ist dann manchmal so die sichere Bank, in Anführungszeichen, dann noch irgendwie doch noch ein Abgeordnetenmandat zu haben. Aber nur ganz kurz, also zum Beispiel die Marine Le Pen in Frankreich oder auch jetzt die neue italienische Regierungschefin Meloni, die sind schon ewig dabei. Die haben so die ganze Ochsentour gemacht und kennen das System dadurch, was auch ein Faktor ist für eine innerparteiliche Machtposition, dass man eben, bei Helmut Kohl sagte man das ja auch, dass er jeden Kreisvorsitzenden mit Vornamen kennt. Also dass diese lange anhaltende Präsenz in einer Partei baut auch eine Machtstruktur auf.
Wahrscheinlich gibt es da inzwischen unterschiedliche Wege. Wenn man jetzt überlegt, Zelensky war, glaube ich, also es gibt Gegenbeispiele, ne, wo man sagt, also entweder ist es so dieses Gewachsene von unten und du kennst alle Tricks und du hast die Seilschaften und du bist, oder du kommst eben von der Seite und hast das Glück, durch irgend so einen Aufwind ganz nach oben gespült zu werden.
Ja, also zum Beispiel der kanadische Regierungschef Trudeau oder auch der französische Präsident Macron, die haben das versucht, gerade um den Anteil der Frauen in der Politik zu erhöhen, weil sie eben gesehen haben, es ist wichtig, dass man gleich viel Frauen wie Männer in Entscheidungspositionen hat, haben aber gesagt, in unserer Partei haben wir gar nicht genug. Es gibt aber Hunderttausende von Frauen, die sich engagieren, ob es jetzt im Elternbeirat ist, ob es in der Naturschutzorganisation ist, was auch immer, die also Engagement für das Gemeinwohl zeigen und die haben dann wirklich so rumgeschaut, wo gibt's gute Frauen und haben die konkret angesprochen, gesagt, möchtest du bei uns in der Partei mitmachen und haben ihm genau dieses Prinzip gemacht.
Was gut ist. Ich finde, das möchte ich subjektiv noch hinzufügen, dass es immer schwieriger wird, sich für Parteien zu entscheiden. Vielleicht ist das wirklich nur meine ganz, ganz subjektive Wahrnehmung, aber ich habe, seit ich das erste Mal den Wahl-O-Mat gemacht habe, vor vielen, vielen Jahren gemerkt, dass diese Thesen oder Überzeugungen sich nicht in einer Partei wiederfinden. Aber die Lösung darf ja auch nicht sein, dass Menschen unpolitisch werden und sagen, ja, nee, dann gar nicht. Dann, wenn ich mich nie entscheiden kann, dann gehe ich gar nicht zur Wahl. Das darf ja auch nicht die Lösung sein. Die Crusaders hast du mitgebracht, Street Life. Gibt's dazu noch ein Stichwort von dir? Wofür das steht oder wollen wir es einfach hören?
Das steht für meine Zeit als aktive Politikerin ganz bestimmt, denn was wir ganz oft vergessen, ist, dass die allermeisten Menschen in Deutschland nicht in den großen Städten leben, sondern in wunderschönen mittelgroßen oder kleinen Städten. Und das heißt, man lernt als Politiker, als Politikerin Deutschland richtig gut kennen, aber man ist halt auch wirklich viel unterwegs, denn Deutschland ist einfach ein sehr schönes, sehr großes Land. Und diese Musik habe ich dann oft gehört.
ehemalige FDP-Europa-Spitzenkandidatin Silvana Koch-Merin ist heute hier zu Gast. Dieses ehemalige wird dir ja nicht gerecht. Wie stellst du dich heute vor? Was sagst du?
Meist ist es heute, dass ich Präsidentin, Vorsitzende der Organisation Women Political Leaders bin. Und dann irgendwann kommt auch, dass ich selbst mal Politikerin war.
Okay, aber viele werden dich wahrscheinlich auch kennen.
Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied hier in Deutschland, wo ich ja auch seit 2011 eigentlich sehr, sehr wenig nur noch war. Ich lebe ja in Brüssel und meine Arbeit ist in vielen Orten der Welt und bringt mich dahin, was wunderschön ist. Und natürlich bin ich hier als ehemalige FDP-Politikerin vielleicht noch dem einen oder anderen in Erinnerung. FDP sagt jetzt den meisten Menschen außerhalb Deutschlands nicht so viel.
Manchen Menschen innerhalb Deutschlands
auch nicht. Möglich. Das tut jetzt aber den anderen, dem Christian Lindner, sehr weh.
Oh, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. 2011 wurdest du mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Auch dazu nimmst du in dem Buch Stellung. Ich mag diese Stelle im Buch, weil du dich nicht im Kreis drehst mit irgendwelchen Erklärungen und Entschuldigungen, sondern du hast eine Haltung dazu gefunden. Wie ist die jetzt ganz verkürzt dargestellt?
Verkürzt, es ist in Ordnung, dass ich diesen Titel aberkannt bekommen habe. Ich habe schlampig gearbeitet, das geht nicht. In einer akademischen Arbeit, die eine Doktorarbeit ist, muss man ordentlich arbeiten? Muss man das exakt machen? Muss man das nach den Standards, die erforderlich sind, machen? Das habe ich nicht getan. So. Und insofern war das in Ordnung. Ich frage mich natürlich jetzt sozusagen 2022, warum habe ich im vergangenen Jahrhundert angefangen, eine Doktorarbeit überhaupt zu machen? Ich wollte ja nie eine akademische Karriere machen, aber das ist ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Fragestellung, die mit dem meiner eigentlichen Arbeit nicht wirklich zu tun hat.
In dem Buch sagst du, es ging dir schon auch darum, dass Menschen anders wahrgenommen werden mit einem Doktortitel. Das sieht man ja auch manchmal. Sind Sie die Assistentin? Bringen Sie mir doch schon mal einen Kaffee. Nein, nein. Ich bin die Chirurgin. Oder nein, ich leite dieses Unternehmen. Was möchten Sie? Also Frauen werden nach wie vor, nicht nur von Männern, auch von anderen Frauen oft, vielleicht mehr respektiert, wenn da so ein Doktor davor steht.
Das ist inzwischen auch wirklich hinreichend erforscht, und noch nicht hinreichend, aber schon weitgehend erforscht, dass bei Frauen erstmal eine Inkompetenzvermutung mitkommt. Also wenn da jemand kommt als gerade mal auch jüngere und auch einigermaßen selbstbewusst auftretende Frau, dass man sagt, okay, die ist ja hübsch, aber das war es dann auch. Bei einem Mann erstmal eine Kompetenzvermutung mitschwingt, die er gar nicht unter Beweis stellen muss. Und das macht den großen Unterschied aus. Und deswegen war für mich und das hört sich jetzt wirklich drastisch an, aber waren so diese zwei Buchstaben vor dem Namen, dachte ich, damit kann ich dem so ein bisschen auch entgegenwirken und sagen, so guck mal, ich bin hier Frau Doktor und also nehmt mich jetzt mal ernst. Dass solche Art von Vehikel überhaupt sozusagen Eingang gefunden haben in meinen Gedanken, das finde ich das eigentliche Problem. Und da müssen wir ja viel stärker rein. Warum müssen Frauen sich immer noch so einen Sicherheitsnetz, einen doppelten Boden, was so die eigene Kompetenz, aber was auch Schutz vor Übergriffigkeit angeht, immer mitdenken, immer mitmachen, mithaben? Das ist ja diese sozusagen Ungleichbehandlung, die beendet werden muss.
Auch diesem Thema widmest du viel Platz in deinem Buch. Da gehen wir gleich drauf ein. Auch auf Dinge, die dir passiert sind als Mädchen, als junger Frau, auch als Politikerin, auch innerparteilich, mit denen du jetzt sehr offen umgehst. Und dazu gleich mehr. Jetzt erstmal Musik. Crazy Gnas Barkley, der mir wahnsinnig leid tut, weil ich glaube, dass er allen Menschen immer sein Leben lang sagen musste, wie er geschrieben wird, denn Also ich weiß nicht. Gnar,
also allen Uwes dieser Welt geht's außerhalb Deutschlands ähnlich.
Uwe?
Uwe. Uwe auf Englisch oder Französisch geht gar nicht.
Juve.
Jui, Uwe.
Oh, aber ich glaube, das ist eine gute Botschaft für die Uwes. Also die jetzt wahrscheinlich massenhaft Ausreiseanträge stellen. Müssen sie ja gar nicht, fällt mir an. Sie müssen einfach
wir
nur umziehen.
Wir sollen hierbleiben. Uwe. Hört sich schön an.
Ich finde
ne?
auch.
Man hat direkt auch einen Gesprächsanfang.
Gut, aber warum dieses Lied? Warum Crazy?
Weil meine Töchter dieses Lied sehr mögen und ich die immer so im positiven Sinne crazy finde, die sehr gerne tanzen, verrückte Sachen sagen, machen. Als sie kleiner waren, natürlich noch mehr verrückt als es jetzt und das einfach so viel Spaß macht.
Silvana Koch-Merin ist heute hier zu Gast. Du hast mal gesagt, als attraktive Frau in der Politik wird man schneller wahrgenommen, aber anschließend, das ist gar kein Zitat, aber sinngemäß anschließend wird es unter Umständen auch schwieriger, ernst genommen zu werden. Das kann man für sich arbeiten lassen. Also eine Weile unterschätzt zu werden, ist gerade in der Politik wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, um dann möglicherweise zu sagen, so und jetzt. Andererseits wird es Frauen ja dann auch oft vorgeworfen, dass sie vermeintlich optische Attribute für sich arbeiten lassen, wie auch immer. Du bist eine attraktive Frau, das hat dazu geführt, wir wissen jetzt nicht, wir haben keine fiktive Strichliste, wie viele Vorteile du dadurch hattest. Es gab auch einige Nachteile und es gab oder gibt bestimmte Spielregeln, nicht nur in der Politik, die Frauen mitmachen oder denen sich Frauen widersetzen. Du gehörtest zu den Frauen, die sich für selbstbewusst gehalten haben damals. Und jetzt im Nachhinein merken, du bist dem auch aufgesessen. Du hast auch mitgemacht. In was für Situationen zum Beispiel?
Also zunächst mal würde ich gern sagen, es ist bei Frauen eigentlich ziemlich egal, wie sie aussehen, weil es wird in jedem Fall zum Thema. Wenn sie als nicht attraktiv wahrgenommen werden, sagt man, na klar, die muss in die Politik. Wenn sie attraktiv sind, sie ist in der Politik, weil sie attraktiv ist. Ah, die hat keine Kinder, na klar geht sie in die Politik. Oh, die hat Kinder, das macht sie also zu ihrem politischen Thema. Eigentlich ist es egal, weil Frauen anders in der Politik betrachtet werden, andere Kriterien verwendet werden, um zu sagen, die taugt nicht. Und im Zweifel wird es immer versucht, warum Frauen sind eigentlich die schlechteren Politikerinnen. So, das habe ich aber erst viel später durchschaut, weil ich das auch gar nicht sehen wollte, glaube ich. Ich wollte mich auch so nicht damit zurückhalten lassen, sondern habe so gedacht, ich mache das, wie ich dachte, dass es die Männer machen, dieser berühmte Tunnelblick oder Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich höre da jetzt gar nicht hin, ich nehme das nicht wahr. Ich schiebe einfach eine Hand zur Seite, ich mache einen Spruch zurück, roll mit den Augen oder irgendwie einfach gar nicht ignorieren, wie so dieser alberne Spruch ist. Mhm. Und habe damit mich ja dann eigentlich dem System angepasst und mitgemacht und dem weiter Vorschub geleistet. Und das sehe ich eben sehr, sehr kritisch im Rückblick und denke und hoffe und würde sehr gerne da auch mit meinem offenen Umgang jetzt damit beitragen, dass sich sowas ändert.
Wir reden darüber, dass du Gesprächspartner hattest, die gesagt haben, also die ganze Situation jetzt zu erklären, wird zu lange dauern, nein, brauchen wir nicht, wir brauchen kein Feuer, ich habe genug Feuer in der Hose. Ja, das ist jetzt natürlich extrem plakativ. Es gibt diese ungewollten Massagen, ne, so dass jemand so hinter einem steht, man sitzt vielleicht gerade auf dem Stuhl, am Tisch und dann kommt jemand von hinten. Jetzt wird es Leute geben, ja, Herrgott, stellt euch doch nicht so an, so eine Massage ist doch was Tolles. Wie kann man erklären, wo da Grenzen sind?
Das ist genau das, womit wir uns jetzt ganz, ganz offen befassen müssen. Und ich finde, MeToo in den vergangenen 5 Jahren hat ja auch das Ausmaß gezeigt, wie viele Millionen Frauen sich belästigt fühlen über
Nicht nur Frauen, aber hauptsächlich Frauen, ja, immer noch in der großen Überzahl.
Völlig richtig, genau. Männer natürlich auch, und aber in Frauen in der übergroßen Zahl. Das geht von irgendwie so einmal so visuell durchgecheckt zu werden, bis blöde Sprüche, bis Anfassen, bis Gewalttätigkeit. Und für mich war es so, dadurch, dass ich erste Erlebnisse dieser Art schon als Kind hatte, und auch da, das ist keine Ausnahmesituation, auch selbst heute, 2022, sagt man, dass in einer Standardschulklasse in Deutschland 2 Kinder vermutlich Opfer von sexueller Belästigung sind.
Silvana, so. Ganz ehrlich, also wir reden jetzt nicht vom Schulsystem, sondern überhaupt, ne?
Von, genau, meinst, von, so,
gesellschaftlich. Also ich bin wirklich der Meinung, dass es ein Drittel ist. Es sind nicht 2. Ich glaube, es ist
das sind
es
die sind offiziellen sehr viel, Zahlen. Genau,
offizielle ja, Zahlen ja, genau. sind leider in diesem Fall, die Dunkelziffer ist immens.
Absolut.
Und das wissen, glaube ich, ganz viele Leute, die jetzt auch zuhören, ja. die aus eigener Erfahrung, als Mädchen, als Jung, divers, wie auch immer, wissen, das war so nicht okay. Und schon allein dafür liebe ich das, was losgetreten wurde und was in vielen Fällen möglicherweise, das kann ich nicht beurteilen, in einigen Situationen es schwieriger macht, vielleicht hier und da über Szenen ausschießt, das weiß ich nicht. Aber es hat uns alle sensibilisiert, oder viele zumindest. Und es ist klar, was wir uns haben. Also auch ich, selbst mein Vater, meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass mein Vater in der Kirche tatsächlich als von einem Organisten, der hat selbst Orgel gespielt und so weiter, das wurde damals, das hat gar keinen Platz gekriegt, das wurde nicht besprochen. Das hat er ihr irgendwann mal erzählt, das war es dann aber auch, ja.
Ja, und genau das ist, es muss einen Platz bekommen und wir müssen drüber sprechen. Und zum Beispiel in diesem Jahr beim Oktoberfest gab es mehr Anzeigen als jemals zuvor.
Gutes Zeichen.
Genau, gutes Zeichen, weil die Leute lassen sich weniger gefallen. Die sagen, das war nicht okay. Und es gibt jetzt auch inzwischen mehr und mehr Stellen, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht, das vor 25. Das sind wichtige, neue, richtige Veränderungen, und es muss weitergehen, weil wir sind natürlich überhaupt noch nicht da, wo wir sein sollten bei einem respektvollen Umgang miteinander, wo Frauen nicht immer mitdenken müssen, vor allem Frauen, Männer auch.
Ja.
Aber vor allem Frauen immer mitdenken müssen, wie kann ich mich schützen, weil das ist ja, das ist ja absurd in einer modernen und offenen Gesellschaft.
Wir haben jetzt eine interessante Situation mal. Wir sind nämlich zeitlich, hängen wir ein bisschen hinterher, und du hast versprochen, dass du, das ist jetzt eine Aufzeichnung, dass du am Nachmittag nochmal kommst, weil uns jetzt die Zeit fehlt, denn du hast jetzt einen Termin, zu dem du gleich gehst, der sicherlich ein bisschen komisch wird, wo man erstmal so ein bisschen durchatmet und nicht genau weiß, wie geht das aus? Worum geht's? Wen triffst du und warum?
Also, ich treffe gleich Wolfgang Gubicki. Und wir kennen uns natürlich schon sehr lange aus der Partei. Ich hatte jetzt in den letzten 10 Jahren keinen Kontakt mit ihm, bis jetzt da im Zusammenhang mit meinem Buch er nochmal mit einem Interview, was er vor, ich glaube, vor 12 Jahren oder so gegeben hat, zu einer Geschichte, die sich wiederum vor über 20 Jahren zugetragen hat, befragt wurde, nämlich der Geschichte, dass so schildert er es, und es entspricht meiner Erinnerung auch 100%, dass er nach Brüssel gekommen ist, um mit mir über einen möglichen wichtigen Job in der Partei zu sprechen, Generalsekretärin. Und so nannt er es, hat auch dann die Gelegenheit genutzt, um mich anzubaggern. Ich war damals 30, war ehrenamtliches Mitglied der Partei. Wolfgang Kubicki war und ist 20 Jahre älter als ich. Und ich wusste nicht, was zu erwarten. Insofern habe ich dann meinen damaligen Freund, jetzt Mann, gebeten, komm doch bitte nach einer Stunde vorbei. Und das war so, und ich fand mich damit super schlau und gut vorbereitet und pfiffig und alles das. Und auch, ich fand es total normal. Und das ist eben das, wo ich heute sage, sowas darf nicht normal sein. Damals war es,
dass man sich zurückversichern muss.
Dass man sich zurückversichern muss und dass man mitdenken muss, was kann eigentlich noch passieren. Und ich finde, wenn man so diesen gedanklichen Check macht, wie wäre es, wenn das Gespräch zwischen 2 Männern, in diesem Fall dann 2 heterosexuellen Männern, stattfinden würde, würde der jüngere Mann auch seine Freundin vorbeikommen lassen?
Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht.
Genau, und solange diese Antwort natürlich nicht ist, ist irgendwas falsch
in der Situation. Es wird eingepreist. Aber was erwartest du jetzt gleich von diesem Gespräch? Warum trefft ihr euch nochmal?
Naja, wir haben jetzt vor allem sozusagen nebeneinander oder übereinander gesprochen in den letzten Tagen. Und
er hat ja zugegeben, glaube ich, dich angebaggert zu haben. Dann kam da dieser sehr viel kräftige Mann dazu und er hat es lieber gelassen. Aber er sagt, es war nicht MeToo, weil er nicht in einer größeren Machtposition war als du.
Ja, da unterscheiden sich die Erinnerungen, denn...
Entschuldige, aber das ist, genau, was erwartest du, was glaubst du, was passiert jetzt?
Es geht in dem Gespräch für mich vor allem darum, was wollen wir eigentlich heute? Dieser Rückblick auf vor 20 Jahren ist irgendwie jetzt ein bisschen uninteressant, weil vor 20 Jahren, hoffe ich, sind wir beide so weit, dass wir sagen, das war eine andere Zeit und das wollen wir nicht mehr heute. Heute wollen wir einen anderen Umgang miteinander. Und dass wir darüber jetzt offen reden, wie würde jemand wie Wolfgang Kubicki sich das vorstellen? Wie würde jemand wie ich mir das vorstellen, wie solche Gespräche oder generell ein Umgang zwischen Männern und Frauen, zwischen Menschen bei uns ablaufen können, ohne dass sie zu zu Komplikationen führen?
In einer Stunde komme ich vorbei und ruf an, wenn du Hilfe brauchst. Nein, schön, dass du heute Nachmittag nochmal kommst. Dann entlassen wir dich jetzt und toi, toi, toi.
Für die, ja, danke schön.
Und spielen jetzt erstmal Musik. Scared of the Dark, Lil Wayne and Ty Dolls. Los geht's.
I'm not scared of the dark. I'm not running. No, I'm not afraid of the fall. I'm not scared, not at all. Why would a star ever be afraid of the dark? I'm not scared.
So, simsalabim, wie in der Zeitmaschine. Hier sitzt du wieder vor mir. Ich freue mich sehr, dass du nochmal gekommen bist. Und jetzt sind wir in der doch sehr außergewöhnlichen Situation. Eine Sendung, die ja nicht live ist, aber mit so einem Live-Charakter zu versehen. Denn auch wenn wir erst nach der NZZ ausstrahlen, erfahren wir es persönlich jetzt hier, Mariam und ich, schon exklusiv ein bisschen früher. Es gab gerade ein Interview, zu dem du eingeladen wurdest mit Herrn Kubicki zusammen. Und die Neue Zürcher Zeitung hat es offenbar arrangiert und kommt Samstag oder ist Samstag damit rausgekommen. Mit welchem Gefühl bist du denn eigentlich reingegangen?
Ich war gespannt. Ich hatte Wolfgang Kubicki seit 11 Jahren, denke ich, nicht mehr gesehen. Und es gab ja in den vergangenen Wochen doch irgendwie sehr viel so parallele Berichterstattung. Er wurde bei der Sendung bei Maischberger konfrontiert mit Zitaten aus meinem Buch und Zitaten aus seinem eigenen Interview von vor 10 Jahren. Ich habe darauf reagiert in Fragen, die mir gestellt wurden. Er hat dann nochmal wieder ein Interview gegeben. Insofern hat das jetzt irgendwie sich so ganz gut, glaube ich, zusammengefügt in gewisser Weise, dass wir jetzt mal miteinander gesprochen haben und nicht nebeneinander.
Ich weiß jetzt nicht, wie du persönlich zu ihm stehst. Kubicki ist ja, von vielen wird er so als eins der letzten Originale gesehen. Ich kann das nachvollziehen. Es ist oft so, ja, der hat Selbstironie, der macht mal einen flotten Spruch, der lässt fünfe gerade sein in diesen Zeiten, wo alle gendern. Er legt sich mit Leuten an. Ich kann das im Kern verstehen. Also da ist so eine Sehnsucht nach Politikerinnen und Politikern, die ein Profil haben, die auch mal was riskieren. Natürlich ist das gerade bei Männern, das muss ich leider so ein bisschen verallgemeinern, wenn es so ist, dann kommt es häufiger bei Männern vor, dass das dann so eine Eigendynamik kriegt, sowas Gockeliges, finde ich, ganz subjektiv, sowas, wo es dann auch schwer ist, ein Regulativ da nochmal zwischenzuschalten. Die gefallen sich dann auch zu gut in dem, was sie machen. Ist denn Wolfgang Kubicki dir jetzt ein bisschen entgegengekommen und hat sowas gesagt wie, ja, tut mir leid, das war, würde ich jetzt heute nicht mehr machen, sowas?
Wir haben ziemlich deckungsgleiche Erinnerungen von der Situation von vor 20 Jahren. Das muss man, finde ich, schon auch fairerweise dazu sagen. Das war jetzt nicht letzte Woche, sondern das war vor über 20 Jahren. Und für ihn, glaube ich, eine neue Einsicht. Er hat es nicht vermutet, dass ich diese Situation als Bedrohung möglicherweise wahrgenommen hätte. Und das haben jetzt in dem Gespräch, glaube ich, 3, 4, 5 Mal gesagt, dass das dass das aber so ist. Und er konnte es gar nicht verstehen. Und ich ihm dann gesagt, guck mal, ich kannte dich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ich kannte nur, ich wusste, du bist 20 Jahre älter, bist es nach wie vor. Und bist ein mächtiger Mann. Ich war am Anfang meines politischen Engagements. Und da habe ich eine ganz andere Grundbefindlichkeit. Und das hat er sich jetzt ein paar Mal angehört von mir. Und das war, glaube ich, für ihn eine neue Erkenntnis vielleicht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Menschen, nicht nur Männer, schwierig ist nachzuvollziehen, woher diese neue Empfindlichkeit und Befindlichkeit kommt. Ich denke ja immer, Menschen, die Humor haben und Humor hat Kubicki, die haben eine gewisse Sensibilität und Empathie möglicherweise, auch wenn es gut läuft. Hat er sowas gesagt wie, erklär es mir doch mal aus deiner Sicht. Also wollte er dich verstehen? Kannst du ein bisschen was von dem erzählen, was er gesagt hat?
Also du hast völlig recht, Kubicki ist jemand, der ist ganz, ganz intelligent, messerscharf, argumentierender Jurist, der kann Dinge argumentativ zerlegen, aufbauen und dafür kennt man ihn ja auch als Politiker, dass er immer wieder so Sachen auch so zugespitzt sagt und manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt und dann sich damit auch so zum Markenzeichen gemacht hat. Ich glaube, das Thema ist für ihn irgendwie ganz neues Territorium. Und er hat so sich, denke ich, vor allem an seiner ganz tollen Ehefrau orientiert. Und das ist eben eine ganz starke, ganz intelligente Frau, die natürlich ihm Kontra geben kann und selbstbewusst auftritt. Und so, dass es vielleicht für ihn auch eine neue Erkenntnis ist. Und er hat es auch so zum Ausdruck gebracht, dass er da nochmal neu was dazugelernt hat.
Wir werden das im Auge haben, und zwar ist nicht so, wir werden das beobachten, sondern er wird sich ja weiter ins Gespräch bringen. Also insofern mal sehen, wäre ja schön, wenn du da ein bisschen was vielleicht in der sensibilisiert hättest.
Ich glaube, es ist für uns insgesamt ein Riesenschritt nach vorn, dass solche Sachen Diskussionen hervorrufen. Ne?
Ich weiß, dass bestimmte Feministinnen das nicht gerne hören, aber wenn Männer und gerade auch etwas forderndere, selbstsicherere, flirty Männer selbst Töchter haben oder Töchter bekommen oder die in das Alter kommen, wo sie für andere Männer interessant sind, in dem Moment findet manchmal so ein Umdenken statt, weil sie instinktiv ihre Töchter, ihre Frauen schützen möchten und plötzlich merken sie, wie schmierig und eben auch übergriffig andere Personen manchmal mit ihnen umgehen. Also ich weiß nicht, hat Kubicki Kinder?
Hat er ja. Töchter und Enkelkinder auch.
Okay, gut, aber diese These muss auch nicht immer greifen.
Soll aber ich finde auch nochmal, fairerweise, es hat schon irgendwie ein bisschen den Falschen getroffen. Also klar macht er Kommentare und flirtet und macht Komplimente an Stellen, wo es keins bräuchte oder es ganz unpassend ist. Aber ich selbst habe ihn nicht als jemand erlebt, der sozusagen ungefragt die Hand aufs Knie legt oder okay, irgendwie sowas. Nie. Also das habe ich von ihm nicht erlebt. Und habe ihn, aber damals kannte ich ihn natürlich nicht. Ja? Und deswegen.
Und du hast das von anderen erlebt, deswegen hast du wahrscheinlich gedacht, okay, mir ist es lieber, mein Mann holt mich in einer Stunde ab. Ja. Um dieses doch recht komplexe und große Thema so vorsichtig zum Ende zu geleiten oder zu führen, würde ich deine Eltern gerne noch mal kurz ins Spiel bringen, die dir in all den Situationen, die in dieser Richtung etwas komisch waren und dich verängstigt haben als kleines Mädchen und als junges Mädchen, die offenbar die richtigen Sachen gesagt haben, dass du ihnen vertraut hast. Wie haben sie dich behandelt, sodass sie immer wussten, was bei dir gerade passiert? Weil oft sprechen Kinder darüber ja nicht.
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich meinen Eltern sagen kann, was mir passiert. Und warum ich das Gefühl hatte, war, dass sie sich immer auf meine Seite gestellt haben. Sie haben nicht gefragt, stimmt das denn wirklich? Erzählst du da nicht was? Erfindest du? Ach, das kann doch gar nicht sein, so ein netter Nachbar. Sondern haben mir geglaubt und haben sofort Aktion gemacht. Also im Sinne von, sind rübergegangen zu dem Nachbarn und gesagt haben, meine Tochter anfassen, das geht gar nicht. Oder eben auch bis dahin Freunden von ihnen, die das eher lustig fanden, dass ihr Sohn mich nachts bedrängte, dass sie gesagt haben, so, wenn ihr das lustig findet, wir finden es nicht, damit ist dann auch unsere Freundschaft beendet. Also sie waren immer auf meiner Seite und es hat mich sehr, sehr stark gemacht, weil ich mich sowohl ernst genommen fühlte, als auch wusste, da ist jemand, der stärker ist, der mir hilft.
Ja, ist nochmal ein gutes Stichwort, denn Frauen und Mädchen haben keine Angst vor Dunkelheit. Die haben auch keine Angst vor Parks. Sie haben Angst vor Männern. Das ist einfach immer wieder, ich habe es neulich mal wieder bei Social Media gelesen und das führt immer wieder gut vor Augen, woran wir uns eigentlich orientieren, ne? Dass wir uns auch schon so dran gewöhnt haben.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Und das ist eben dieser Begriff, der sehr drastisch ist, der aus dem Amerikanischen kommt, dieser Begriff der Vergewaltigungskultur.
Rape Culture, den
mir meine Töchter nahegebracht haben, die eben sagten, dass wir in einer Rape Culture leben. Ich dachte, Moment, also klar, das ist jede Vergewaltigung ist eine zu viel und es gibt viel zu viel davon. Und es gibt noch viel mehr Dunkelziffern als die angezeigten, viel selbstverständlich. Mehr. Aber sie sagten, es geht eben noch weiter, nämlich, dass Frauen immer ihre eigene physische, also ihre eigene körperliche Unversehrtheit beschützen müssen, gedanklich, dass sie, egal in welche Situation gehen, eben durch den Park gehen, welche Fahrradstrecke, wo parke ich mein Auto, immer denken, was könnte mir passieren? Und das ist eben dieser Begriff dafür, dass Frauen andere Gedankengänge haben müssen und das sollte nicht mehr sein.
Gut. Wir finden Wege, damit umzugehen und das nicht als man nimmt das als Bedrohung wahr, aber es nicht anzuzeigen, es nicht zu deklarieren.
Ja, ich glaube, genau das ist eben richtigerweise und das ist wunderbar, dass es heute anders ist, als es vor 20 Jahren war, dass wir eine größere Empfindlichkeit haben, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung. Was heißt das denn aber für uns als Gesellschaft? Wir müssen, glaube ich, für uns sehr, sehr, wir müssen sehr offen darüber reden, was ist nicht okay. Denn ich denke, das ist schon etwas, wo manche sich vielleicht in einer bestimmten Altersgruppe nicht so richtig klar sind, sagen, na klar, so war es doch immer und so ist es auch jetzt noch und Flirten ist okay. Natürlich ist Flirten okay, aber was ist Flirten? Wo ist Flirten und wann wird es übergriffig, wann wird es belästigt?
Und vielleicht will ich auch gerade gar nicht. Ich will vielleicht nicht von, jetzt spreche ich wirklich nicht von Kubicki, aber ich will von diesem Typen gar kein Kompliment haben. Jetzt lächle doch mal, dann bist du doch viel hübscher.
Ja, und auch immer noch so, das erzählen mir meine Töchter, dass wenn sie irgendwie abends angesprochen werden und sie sagen, hey, interessiert mich nicht, nein, geht's weiter, wenn sie sagen, lass mich, ich habe einen Freund.
Plötzlich geht es.
Genau, also das ist doch das Fürchterliche, das Ärgerliche und das macht mich auch richtig wütend, dass immer noch so ein Mann einen sozusagen sprichwörtlich raushauen muss, damit man als eigenständige Person wahrgenommen wird. Und das ist, und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich dieses Momentum auch von 5 Jahre MeToo, dass wir da nicht nachlassen. Und wenn dann jemand sagt, na gut, gerade haben wir aber größere Probleme, und dann finde ich, es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben vielleicht genau solche großen Probleme, weil Menschen, die sehr, sehr viel beitragen könnten, vielleicht auch zu einer anderen Kultur und einer anderen Führungskultur, sehr, sehr früh als Mädchen, als junge Frauen schon irgendwie immer vor weitere Barrieren laufen, als es Männer tun. Die Reaktionen, die ich bekommen habe auf die Artikel oder Interviews der vergangenen Woche in dem Kontext, in diesem Zusammenhang, fand ich auch sehr, sehr bezeichnend. Viele Frauen sagten, oh, endlich, ich finde es so gut, dass du das aussprichst und haben dann auch zum Teil ihre eigenen Geschichten mir geschrieben. Und Männer haben geschrieben, wie schrecklich, wie kann sowas sein, ist ja ganz schlimm, wir können uns das gar nicht vorstellen. Und wenige Männer sagten, ich habe so Situationen auch schon erlebt, habe nichts gesagt, das werde ich in Zukunft anders machen. Ganz toll, genau. Aber was diese sozusagen erste Reaktion, wie kann sowas sein? Ist ja ganz schlimm. Das zeigt mir auch, wir haben großen Gesprächsbedarf sozusagen, um es mal ganz platt zu benennen, was die Realität von vielen Frauen angeht und eben auch einigen Männern und die Realität von vielen Männern, die sozusagen das Privileg haben, dass sie sich mit dieser Problematik quasi noch nie auseinandersetzen müssen.
Und auch viele Menschen, die es betrifft, die zwischen den Geschlechtern leben und die möglicherweise sogar noch stärker davon betroffen sind, weil sie weniger Backup bekommen und keine so große Lobby haben und sich selbst gar nicht so richtig zurechtfinden, vielleicht erstmal.
Ja, ganz genau.
Also da kommt auch eins zum anderen. Und es kommt hinzu, da sitzen wir nicht unbedingt im Glashaus, aber da muss auch, um da so ein, um Verhaltenskodex, um es mal mit diesem Wort, diesem hölzernen Wort zu belegen, um den zu entwickeln, müssen sich auch Frauen einen gemeinsamen kleinen Nenner suchen, finde ich. Denn solange andere Frauen noch aufstehen und sagen, nee, ich will noch Komplimente, nee, jetzt hört mal auf. Ich finde das toll, wenn mir ein Mann die Tür auffällt. Ich finde das auch toll, wenn mir ein Mann die Tür auffällt. Ich finde es auch toll, wenn mir eine Frau die Tür auffällt, weil es einfach ein Zeichen von Höflichkeit ist. Und wenn wir das mal runterbrechen auf dieses, diese Rücksichtnahme, diese Hilfsbereitschaft möglicherweise, dann kann man diese männlich-weiblich-Dinger so ein bisschen aufweichen und vielleicht ein bisschen sensibler dafür sein, ja, wo Grenzen sind.
Ja, ich finde immer, das ist eine spannende sozusagen Denkaufgabe, Mann und Frau sozusagen zu vertauschen, wenn man sagt, oh, ich finde das so toll, wie Sie das machen, Herr so und so, wie Sie so Kinder mit Karriere verbinden können, ganz großartig. Und auch fantastisch, wie Sie sogar noch ein Abendessen für Ihre Frau hinzaubern können nach so einem anstrengenden Arbeitstag.
Muss jeder gleich grinsen.
Genau, muss jeder gleich grinsen. Wenn es umgekehrt macht, ist es so, naja klar, so ist es halt, ja. Und ich dann finde ich, wenn man, solange man sozusagen grinsen muss oder das absurd findet, zeigt er, irgendwas ist hier noch nicht so gleichberechtigt, noch nicht stimmig.
So, es gibt ein aktuelles Buch bei Eden erschienen im Eden Verlag, Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin. Um das zu gewinnen, wir verlosen 3 Exemplare. Beantworten Sie bitte die Frage, wie hieß denn das Buch, das Silvana Koch-Merin 2007 herausgebracht hat? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und bitte schreiben Sie auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. Ludwig van Beethoven, die Ode an die Freude, als ehemalige Europapolitikerin, aber wahrscheinlich immer noch Europäerin, ist das wahrscheinlich der Song, der kommen muss.
Unbedingt. Also es geht ja auch um die Lebensstation Europa, Brüssel und ich finde diese Ode an die Freude so schön, weil sie auch so festlich ist und so würdig und auch nochmal zeigt, was für eine schöne gemeinsame Kultur wir in Europa haben.
Dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Ja, dann danke ich dir einfach für die Zeit, die du dir genommen hast, heute Morgen und jetzt heute Nachmittag nochmal und wünsche dir alles Gute und dass du gesund bleibst.
Danke dir und wünsche ich uns beiden gemeinsam.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.